Zur Methodik des Unterrichts in der Naturkunde überhaupt. Die Muttersprache erlernt jedes Kind von selbst, indem es die Mutter und andere sprechen hört, sie verstehen lernt und sich übt, Gleiches oder Ähnliches nachzusprechen. Je mehr es mit Verständnis hört, desto mehr erweitert sich sein Bildungskreis. Vollkommener allerdings, je mehr es sich bemüht, eigene oder aufgenommene Gedanken selbstständig wieder von sich zu geben, mag die Form zunächst auch recht mangelhaft sein. Ähnlich kann ein Kind sehr wohl die Form der Schriftzeichen und ihre Bedeutung und Verbindung in sich aufnehmen, während es in der entsprechenden Vollkommenheit zur Wiedergabe der Zeichen zurückbleibt. Auch der Naturmuttersprache oder Zeichen lernt jeder Mensch, der ihr lauscht, von selbst verstehen, denn sie redet in tausend Zungen zu ihm, mehr oder weniger verständlich, je nach der größeren oder geringeren Fassungsgabe ihres Kindes. Wie nämlich jedem Kinde vor allem ein gesundes Ohr zum äußeren Verständnis des Menschenwortes nötig ist, so ist für das Naturwort ein gesundes Auge, Beobachtungsgabe erforderlich. Je mehr es dann verständnisvoll sieht, desto mehr erweitert sich auch sein Bildungskreis. Selbst betreffs solcher Dinge, die es nicht unmittelbar mit seinen Augen erreichen kann, analog den Begriffen der Sprache. Einen solchen Bildungsgang macht jeder einzelne Mensch von seiner Kindheit an durch, hat die ganze Menschheit von ihrer Kindheit an im Laufe von Jahrtausenden durchgemacht. So beruht also die Naturerkenntnis des einzelnen Menschen wie des ganzen Menschengeschlechtes auf Naturanschauung. Ja, sein ganzes Wissen wurzelt in demselben. Auch Philosophie? Ja. Wer diesen Ausführungen zustimmt, und wer könnte wohl gegenseitiger Ansicht sein, findet in dem angedeuteten Bildungsgange den sachgemäßen Unterrichtsgang für Naturbildung klar erkenntlich vorgezeichnet. Wir müssen, wie der Herrgott es tat, unseren Kindern das lebendige Walten der Natur vorführen oder sie in die Natur hineinführen, jedenfalls mit der Natur selbst sie vertraut machen. Was ist zur Ausführung von Exkursionen zu beachten? Im Vorwege sei bemerkt, dass hier nicht von Ausflügen mit einer ganzen Schule von 300 bis 500 oder mehr Kindern die Rede ist, die vielleicht hier und dort als Kindervergnügen bezeichnet werden, sondern von Ausflügen mit einer Klasse. Den Wert jener mag vielleicht ein anderer in das rechte Licht stellen können. Ich kann nur von den Klassenausflügen die Überzeugung ansprechen, dass dieselben, soweit meine Beobachtung reicht, nicht ihrem Werte entsprechend genügend häufig ausgeführt werden. Auch nicht einmal so häufig, als die Umstände es gestatten. Ich suche den Grund darin, dass einerseits der Wert von den Lehrern selbst, von Direktoren, Ordinarien, Fachlehrern oder welchen Namen sie in dieser Hinsicht führen mögen, nicht genug gewürdigt wird. Andererseits mag der Grund darin liegen, dass namentlich die jüngeren Lehrer sich scheuen, und zwar umso mehr scheuen, je mehr pflichtbewusst sie sind, wenn sie mit einer größeren Anzahl Kinder eine Tour ins Freie unternehmen möchten oder sollten. Aber wenn nun die Direktoren von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit solcher naturkundlicher Exkursionen nicht überzeugt sind, weil sie das Wesen eines lebenweckenden naturkundlichen Unterrichts in ihrer Studienzeit zu erfahren nicht Gelegenheit hatten, ich nehme hier naturkundlichen Unterricht im umfassenden Sinne des Wortes, wenn sie solche Vergnügungstouren als gleichbedeutend mit unrückbarem Schulschwänzen schälen Auges ansehen, was dann? Für solche habe ich ein, aber nur ein einziges Wort. Wer die Wahrheit desselben nicht anerkennt, für den sind alle übrigen Gründe Seifenblasen. Ich behaupte, dass die in zweckentsprechender Weise ausgeführten Exkursionen in erster Linie wie kein anderes Mittel imstande sind, ein inniges Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler anzubahnen. Und ein solches Verhältnis ist meines Erachtens für eine erziehliche Einwirkung notwendige Grundlage. Wenn ich das Ideal eines Lehrers in demjenigen finde, der mit pädagogischer und wissenschaftlicher Bildung ausgerüstet, seinen Zöglingen Berater, Freund, Vater ist, so erwarte ich gegen diese Ansicht keinen Widerspruch. Eine solche Stellung kann er aber nur einnehmen, wenn er jeden einzelnen Zögling genau kennt und desselben Zutrauen besitzt. Wohl lernt der Lehrer seine Schüler beim Unterricht kennen, aber hauptsächlich ihre intellektuellen Fähigkeiten. Auf dem Spielplatze, vielleicht auch in ihrem elterlichen Hause schon von anderen Seiten, jedoch nirgends so vielseitig als in der Freiheit auf einer Exkursion. Die Ausflüge bieten dem aufmerksamen Lehrer also Gelegenheit, die Eigentümlichkeiten dieses und jenes Kindes kennenzulernen, sodass er dieser Erkenntnis gemäß mit weiser Überlegung seine pädagogische Praxis ausüben kann. Wie nun aber die Ausflüge beim Lehrer Gelegenheit zu psychologischen Individualstudien an seinen Zöglingen bieten, so werden sie andererseits auch Veranlassung, dass die Zöglinge den Lehrer anders kennen und beurteilen lernen. Hier erscheint er nicht als der gestrenge Schulmonarch, der vor und über ihnen steht, sondern als der gewöhnliche Mensch, der mit und zwischen ihnen geht, der isst und trinkt wie sie, der sie nicht lehrt, sondern sich mit ihnen unterhält. Denn sie sehen ja, dass er auch für andere Dinge sich interessiert, auch über andere Dinge spricht, als solche, die auf dem Stundenplan verzeichnet sind. Und wenn er dann in ihren Ton einschlägt, mit ihnen spielt, überhaupt ihresgleichen ist, nur nicht im jugendlichen Leichtsinn, dann fühlen sie unmittelbar, dass er ein guter Hirte ist und nicht ein bloßer Mietling, der für Bezahlung das tut, was er tun muss. Dann gewinnen sie Zutrauen und der Lehrer kann ihnen innerlich so nahe kommen, dass sie den Lehrer ganz vergessen und ihnen für den Augenblick das vertraute Du entschlüpft. Das sind dann köstliche Stunden gewesen, viel mehr wert als ebenso viele Tage in der Schulstube. Und wenn der Lehrer dann am Abend auch todmüde nach Hause kommt, so kann er doch andern Tags und viele andere Tage wieder mit größerer Elastizität und Kraft arbeiten. Er weiß, sein Wort fällt nicht auf den Weg, wenn das Haus ihm nicht entgegenarbeitet. Ein herzliches Wort bringt die einmal angeschlagene Saite zum Tönen und manches leichtfertige Kind, das sonst nur durch äußere Strafen zu ziehen war, lässt sich nun um den Finger wickeln. Hier wird ein Vergehen des Kindes milder beurteilt. Ich kenne ja den Ursprung. Dort kann ich jenes Kind besser packen, weil ich seine eigentümliche Auffassungsweise genauer habe kennenlernen. Während andererseits auch ein etwaiges Verstehen von Seiten des Lehrers nicht so scharf kritisiert, ja gegen die Eltern entschuldigt wird, denn er hält was von mir. Habe ich so das Herz meiner Zöglinge gewonnen, dann kann ich alle mir überhaupt erreichbaren Ziele meiner pädagogischen Tätigkeit erreichen.